Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte mich zuerst bei Ihnen vorstellen. Mein Name ist Rüdiger Brause und ich vertrete hier sozusagen den Herrn Kiesel, der zu einer dringenden Konferenz nach USA musste. Okay. Unabhängig davon sind die Folien aber alle von mir, also Sie können ruhig fragen. Ich habe es auch selber gemacht. Von daher weiß ich, was dahinter steckt. Im Grunde genommen ist es eine Kurzversion von dem, was in Betriebssystemvorlesungen dieser Zeit aber leider zu Ende geht, im dritten Semester sonst gelesen wird. Sie bekommen die allerwichtigsten Grundlagen mit. Die wichtigsten Grundlagen, um programmieren zu können und um Verständnis für das zu bekommen, was im Programm vor sich geht. Das Wichtigste von Programmen ist ihre Ausführungsform, die dynamische Form, in der sie laufen. Und das sind Prozesse. Und deshalb ist dieses Kapitel überschrieben mit Prozesse und ihre Synchronisierung. Sie können gern Fragen stellen, dazwischen pushen, handheben oder sowas. Das belebt die ganze Geschichte, ist mir lieber. Und wenn Sie also irgendwo was unklar ist, fragen Sie ruhig. Dann kann man das besser illustrieren und besser rüberbringen. Okay, gut, fangen wir an. In der heutigen Vorlesung möchte ich einige Dinge Ihnen nahebringen und Antworten auf diese Fragen finden, mit denen Sie erstmal gar nichts anfangen können, aber die Ihnen dann etwas klarer werden im Laufe der heutigen Stunde. Was ist überhaupt ein Prozess? Wie erzeugt man einen Prozess? Was sind Threads? Wann nimmt man Threads? Wann nimmt man Prozesse? Was sind Race Conditions, Semaphoren, speziell Synchronisierungsprobleme? Und was sind atomare Aktionen? Das sind so die Standardbegriffe, die heute eingeführt werden und die Sie am Schluss wissen sollten, was es genau ist. Gut. Dazu kommt noch eine Geschichte, die noch gar nicht dran ist, und zwar Verklemmung. Das werden Sie aber sehen, das ist eine der Probleme von Synchronisierung, die ich erst nächsten Freitag Ihnen näher bringen möchte. Fangen wir an. Was ist überhaupt ein Prozess? Nun, Prozesse sind Dinge, die dann auftreten, wenn man möglichst viel Leistung aus einem Rechner rausholen will, nämlich dann, wenn man mehrere Programme gleichzeitig laufen lassen möchte. Das ist in einem sogenannten Multiprogramming oder auch Multiprocessing der Fall. Und dann fragt man sich, wozu das Ganze? Nun, heutzutage gibt es bei Rechnern, bei großen Rechnern, nicht nur einen Nutzer, sondern viele Nutzer. In den Frühtagen der Computertechnik gab es immer nur einen. Da war der eine Rechner für den einen und der hat ihn irgendwie programmiert mit sehr einfachen Instruktionen, von mir aus sogar noch Bits gesetzt oder Schalter gesetzt, habe ich auch mal gemacht, Binärcode eingegeben in den Rechner. Ist ein mühseliges Geschäft, muss man nicht unbedingt. Je einfacher das wird, umso mehr Programme entstehen auch und die Idee war, das besser nutzen zu können. Nun, wenn man Programme hintereinander ausführt oder parallel ausführt, sollte es eigentlich egal sein. Es sollte eigentlich immer gleich lange dauern. Warum? Nun, der Prozessor kann sich nicht aufteilen in der Leistung. Entweder er bearbeitet Programm Nummer 1 und dann Nummer 2 oder 1, 2, 1, 2, aber der Anteil der CPU-Leistung pro Programm ist dann immer das gleiche, dauert immer gleich lang. Insofern fragt man sich, wozu überhaupt ein Multiprogrammbetrieb oder Multiprocessingbetrieb? Welchen Sinn hat das? Und wieso soll das dann schneller gehen? Um das zu verstehen, gucken wir uns mal genauer an, was da so passiert. Normalerweise gibt es, das hier ist so eine Zeitachse mal angegeben, okay? Und das hier ist die Zeitaktivität von der CPU. Und immer wenn sie idle ist, hat sie dann eine bestimmte Zeit. Wenn sie also nichts tut und wartet, gibt es eine bestimmte Zeit. Es gibt aber noch zusätzlich zur CPU diverse andere Geräte. Sowas wie eine Diskette, heutzutage weniger, aber Festplatten, Drucker, CD-Laufwerke, sonstige Peripherie. Die gibt es alles parallel. Und diese einzelnen Geräte können parallel arbeiten. Und das Die Idee ist, dass wenn man mehrere Aktivitäten hat, die eine Aktivität benutzt einen Drucker, die andere Aktivität benutzt eine Festplatte, dass die Aktivitäten parallel laufen können und damit Zeit sparen. Warum? Nun, angenommen, wir haben hier ein Programm, was etwas abliest. Und wie wir sehen, beispielsweise für diese Geschichte muss die Diskette erstmal Daten transferieren. Dann werden die Daten gelesen, dann werden sie wieder transferiert, dann werden sie gelesen, wieder transferiert und so weiter. Entsprechendes ist für die Festplatte. Wird gelesen, Ergebnis wird transferiert, Platte schreiben, Ergebnis wird transferiert und so weiter und so fort. Sie sehen, unterschiedliche Daten werden hin und her geschoben und zum Hin- und Herschieben wird die CPU gebraucht. Zum Diskettenlesen, Festplatte lesen oder schreiben, Daten drucken oder sowas, wird keine CPU benutzt. Es wäre Unsinn zu warten, während die Aktivität der einzelnen parallelen Geräte vorhanden ist, wäre Unsinn, einfach zu warten, bis sie fertig sind. Dann wartet die CPU und wartet, okay, und CPU ist wesentlich schneller als die Geräte, die wartet unnötig. Sie könnte was ganz anderes machen in der Zeit, in der sie unnötig wartet, dass die fertig sind. Und das ist die Idee von einer parallelen Nutzung. Die Parallelität bezieht sich also nicht auf die CPU, sondern die Parallelität bezieht sich auf die parallel arbeitenden Geräte. Gäbe es die nicht, könnte man nicht parallel arbeiten. Also würde keinen Sinn machen. Sodass also die CPU eine Menge Daten hin und her schiebt und immer noch eine Menge Zeit hat, nichts zu tun. Wenn Sie mal in den Prozessorstatus reingucken von Ihrem Rechner, wenn Windows-Rechner haben und da kurz gucken, welche Prozesse sind, dann sehen Sie immer, der Prozess, der am meisten Zeit verbraucht, ist der Idle-Prozess, der nichts tut. Meistens tut die CPU nichts. Und das heißt, man kann eine Menge Zeit nutzen, um sinnvoll einzusetzen. Durch Hintergrundrechner, Rechnungen und sonst was, aber im Prinzip ermöglicht dadurch, dass die Programme, die man laufen lässt, eben entsprechende Wartezeiten brauchen, bis sie weitergehen können im nächsten Instruktion, weil Dinge gelesen oder geschrieben werden müssen. Nun, diese Dynamik von einem Programm, was in der Ausführung ist, das nennt sich Prozess. Und wenn wir genauer nachgucken, was da eigentlich vorhanden ist, dann sehen wir, dass so ein Programm nicht nur aus einem Code besteht, nicht nur aus einem Stack besteht und Daten dabei, sondern dass noch mehr dabei ist, dass zu jedem Programm auch noch dynamisch Datenstrukturen vom Betriebssystem erzeugt werden, die mitgeführt werden. Beispielsweise, was sich nennt Prozesskontext. Also die CPU-Register, eine Kopie davon, die Dateiinfo, Zugriffsrechte und sowas alles. Und wenn der andere Prozess drankommt, dann wird er sich erstmal vorher werden die ganzen Sachen abgespeichert und er wird seine alten CPU-Registerinhalte laden, da wo er unterbrochen wurde, und neu weitermachen. Das heißt, diese ganzen, der Prozesskontext sind im Prinzip Art eine Datenstruktur, die im Hintergrund gehalten wird, immer aktualisiert wird. Und sobald der Prozess die Kontrolle abgibt, ein anderer Prozess die Kontrolle bekommt, wird vorher alles kopiert, zurückgehalten und gewartet, dass es wieder eingesetzt werden kann. Wenn der Prozess die Kontrolle zurückbekommt, nimmt er die alten Daten, packt sie rein und dann geht es weiter. Das ist sozusagen die wesentliche Information. Also ein Prozess gliedert sich normalerweise in einen Prozesskontext und ein Programm mit Stack und Daten. Okay? Im Hauptspeicher ist nicht immer alles präsent, nicht immer alle Kontextdaten, weil sie viel zu viel sind. Was im Hauptspeicher aber immer ist, ist sogenannt ein Prozesskontrollblock, PCB. Der enthält die aller wichtigsten Daten von diesem Prozess, auch den Hinweis auf das Programm, wo es hingehen soll. Gut. Solch ein Prozess kann verschiedene Zustände annehmen. Man kann das vergleichen mit einem Zustandsautomaten. Ein endlicher Automat hat verschiedene Zustände. Und diese Zustände sind im Prinzip gekennzeichnet dadurch Vorher existiert er nicht, hinterher existiert er nicht, dazwischen passiert irgendwas. Er kommt aus dem Nirvana und geht ins Nirvana. Was sind die Zwischenstationen? Nun, zuallererst wird er erzeugt. Das ist schon mal eine gute Idee. Wer erzeugt ihn? Nun, das ist eine Instanz, die nennt sich Dispatcher. Der Dispatcher ist jemand, der alle möglichen Dinge hintereinander anordnet. Beim Flughafen gibt es Dispatcher, sonst wie. Auch in jedem Computer gibt es einen Dispatcher. Der kümmert sich um die Prozesse. Der Dispatcher befolgt die Regel, wenn man sagt, bitte einen Prozess erzeugen, dann erzeugt er für ihn selbst. Die Kontrolle über den Prozess hat immer der Dispatcher. Niemals derjenige, der es anstößt. Der Dispatcher kann alles, macht alles. Zuerst geht er in einen Bereitzustand. Danach geht er, wenn er im Bereitzustand ist, dieser Bereitzustand, den hat er öfters inne, dann kann er irgendwann mal die CPU bekommen, dann bekommt er eine Zuteilung, er wird aktiv und läuft. Und läuft und macht irgendwas und irgendwann wird gesagt, es reicht und dann muss er wieder zurück in eine Warteschlange. Bereit ist also eine Warteschlange, wo viele Bereitprozesse drinstehen und warten, dass sie auch mal ran dürfen. Meistens ist die Warteschlange nicht leer, sondern viele hängen drin. Und okay, die Frage, wo kommt er hin, muss er am Ende anstehen, darf er sich vordrängeln, das ist die Priorität innerhalb der Warteschlange, behandeln wir hier nicht. Ist nicht unser Thema der Betriebssysteme. Aber Sie sollten wissen, sowas gibt es, das ist eine Warteschlange und er kann laufen. Nun, es kann aber sein, dass er nicht bereit ist, sondern dass er eigentlich, wenn er aktiv etwas fragt, beispielsweise etwas einliest, dass er dann vorher darauf warten muss. Und das ist ein extra Zustand, ein Blockierzustand. Da erwartet er ein Signal. Ein Signal, dass die Festplatte fertig ist, ein Signal, dass der Drucker fertig ist, ein Signal, dass die Daten endlich gekommen sind. Wie auch immer, er wartet ein Signal und blockiert ist natürlich auch ein Zustand, da wartet er drin. Kann auch eine Warteschlange sein, wenn beispielsweise mehrere auf dasselbe warten, auf dieselbe Gerät warten, dann sind sie in der Warteschlange und warten so lange, bis endlich ihr Ding fertig gemacht worden ist. Wenn sie dann haben, dann bekommen sie Signal, okay, jetzt ist alles fertig, Daten sind eingetroffen, jetzt kann man sich wieder mal anstellen zum normalen Arbeiten. Nicht einfach arbeiten, anstellen vorher. Okay, damit ist der Ring geschlossen. Nun, irgendwann wird der Prozess sagen, hab meinen Job erfüllt, es reicht, dann kann er abtreten. Okay, damit haben wir die hauptsächlichen Zustände von einem Prozess haben wir erreicht. Das ist das, was normale Prozesse haben. Unter Unix gibt es ein paar Zusatzzustände, unter Windows, NT gibt es auch ein paar Zustände, die noch kommen, aber das sind Spezialitäten, die brauchen wir im Augenblick nicht, sondern wir sagen, das ist das Grundschema. Das heißt, diese ganzen Prozesse, wenn Sie warten in einer Warteschlange, dann sind Sie entweder bereit oder Sie warten auf die Daten, dann sind Sie blockiert, oder Sie warten auf eine Nachricht, auch dann sind Sie blockiert, oder Sie warten auf ein Zeitsignal, auf einen Timer, der ausläuft, auch dann sind Sie blockiert. Also es gibt gar nicht mehr Zustände, die sinnvoll und wichtig sind. Die meisten Betriebssysteme beschränken sich darauf. Konkret für Sie, wenn Sie programmieren, dann sollten Sie wissen, dass der Prozess, den Sie erzeugen, Ihr Programm läuft in einen Prozess ab und der hat bestimmte Priorität und der muss irgendwann mal warten auf alles Mögliche, beispielsweise entweder hier in der Bereitschlange oder in der Blockiert. Das ist die grundlegende Hintergrund. Gut. Gibt es Fragen dazu bisher? Nicht? Dann denke ich mir, stelle ich mal eine Frage. Wozu gibt es überhaupt Prozesse? A, B oder C? Das sollten Sie jetzt wissen. Augenblick. haben sie sich entschieden, die dürfen ruhig mit ihrem Nebenmann oder Nebenfrau die Sache kurz besprechen und sich eine Meinung bilden. Das ist nicht verboten. Okay. Kommen wir zur Abstimmung. Wer ist für A? Wer ist für B? Wer ist für C? Es tut mir leid, sagen zu müssen, A ist richtig. Warum? Nun, Schlüsselwort ist I.O. Prozesse gibt es nur deshalb, damit man den I.O. ausnutzen kann. Wie ich sagte, parallele Aktivität von Geräten. Gäbe es keine Aktivität von Geräten, bräuchte man keine Prozesse, könnte man alles hintereinander, geht genauso schnell, bringt nichts, Parallelarbeit. Nur durch die I.O., durch die Wartezeiten gibt es tatsächlich eine sinnvolle Parallelität in dem ganzen System. Gleichzeitig ablaufen ist in dieser Form sinnlos, wenn kein Zeitvorteil damit verbunden ist. Ja. Für Input-Output. Okay, Entschuldigung, wenn das nicht klar sein sollte. Es war ein Terminus, ich hätte auch EA hinschreiben können, Eingabe, Ausgabe. Okay, das ist eine Abkürzung, über die stolpert man sehr schnell, wenn man irgendwo mit beschäftigt. Gut, danke fürs Mitmachen. Dann kommen wir zu unserem nächsten. Nebenlaufigkeit und Threads. Wenn bisher keine, sind jetzt Fragen vorher vor dem Vorteil von unserem letzten Viertelstunde aufgetreten? Wenn nicht, dann gehen wir weiter zu dem nächsten Lerneinheit, zum Begriff Threads. Nun, Threads ist eigentlich aus dem Englischen, man übersetzt es nicht, man sagt einfach Threads, obwohl Englisch Thread ist ein Abriss, ein Faser, ein Stückchen davon, von etwas. Von Threads spricht man, wenn man parallele oder nebenläufige Handlungsaktivitäten hat. Und diese Handlungsstränge, diese Threads, müssen versucht werden, parallel zu halten. Es gibt ein Beispiel davon. Zum Beispiel, wenn Sie einen Editor haben und Sie tippen da Text ein, und dieser Text, der wird, während Sie eintippen, gleichzeitig auf Rechtschreib geprüft. Dann sind es zwei Aktivitäten, die unabhängig voneinander sind. Und es ist sinnvoll, dass Sie da zwei Aktivitäten haben, die auf demselben Speicher, nämlich auf dem Textspeicher, arbeiten. Der eine fügt Text hinzu, die andere Aktivität prüft, was Sie reingegeben haben, unabhängig davon. Also sowas ist durchaus sinnvoll, sich zu überlegen, der Form. Deshalb gibt es Threads. Nun, welche Bedingungen haben Threads? Und da kommen wir jetzt drauf auf entscheidende Sachen. Angenommen, Sie haben hier so einen Thread, das ist hier eine Aktivität, hier eine Aktivität, hier eine Aktivität. Alle drei Threads haben einen gemeinsamen Hauptspeicher zum Beispiel, sie haben einen gemeinsamen Prozesskontext. Diese Aktivitäten, über die ich spreche, laufen also innerhalb eines Prozesses ab. Ein Prozess hat mehrere Threads, kann mehrere Threads haben. So, es gibt auch welche, die nur einen einzigen haben, Main Thread, aber andere funktionieren dann schon weit. Okay, gut, angenommen, wir haben drei Stück. Angenommen, wir haben dazu einen gemeinsamen Prozesskontext, der ist Voraussetzung. Das heißt, der Speicheradressbereich ist gemeinsam, die Dateien sind gemeinsam. Alle arbeiten auf denselben Dateien, alle arbeiten mit demselben Speicher. Das ist sinnvoll, dann ist es sinnvoll, die alle in einen Prozess reinzupacken. Nun, der Wunsch ist nun, beliebig zwischen diesen Aktivitäten hin und her zu springen. Das bedeutet, beispielsweise, von diesem Thread 2 geht zum Thread 1, der hüpft dann weiter zu 3, der geht wieder zu 2, da könnte man wieder mal zu 1 gehen und so weiter. Beliebig hin und her. Diese Threads. Nun, das ist die Anforderung. Es gibt ein Problem dabei. Frage an Sie, wenn Sie das mit Hilfe von Methoden verwirklichen wollen, funktioniert das einfach so? Können Sie Methode 2 aufrufen, die ruft Methode 1 auf, dann wird Methode 3 aufgerufen, dann wird Methode 2, dann wieder 1 und so weiter, hin und her, beliebig. Können Sie das? Haben Sie mal sowas programmiert? Wahrscheinlich noch nicht. Was passiert, wenn Sie sowas machen mit Methoden? Weiß es jemand? Augenblick. Kann sich jemand vorstellen, was passiert, wenn Sie so einen ungeordneten Aufruf programmieren?
Handelt es sich dabei um ein Code-Profil und dann kommt es zu diesem
Spaghetti-Code? Nicht ganz, nicht ganz. Go-To-Befehle, ja, in der Form, Sie haben nicht ein einziges Programm, sondern Sie haben drei Programme, drei Aktivitäten, die parallel laufen. Jede drei ist unabhängig von, jedes unabhängig von den anderen. Es ist also kein Spaghetti-Code, sondern es ist ein Programm, was durchaus ablaufen kann in der Form. Und typisch ist nur, dass man die Aktivitäten beliebig hin und her springen kann zwischen den Aktivitäten. Und eine Aktivität ist eine ganze Methode zum Beispiel, eine ganze Funktion oder was auch immer. Das Problem an der Geschichte ist, wenn Sie das machen, kriegen Sie nach wenigen Sekunden eine Fehlermeldung und alles bricht ab. Und da steht dann Stack Overflow. Warum? Gucken wir uns mal an, was da eigentlich passiert. Was passiert, wenn Sie eine Methode aufrufen? Typischerweise haben Sie eine Methode 1, 2, 3 bis Methode N. Es gibt sowas wie einen Stack Pointer. Das heißt, dazu muss man wissen, alle Argumente, die Sie Methoden übergeben, sind auf einem Stack vorhanden. Ein Stack haben Sie, glaube ich, schon kennengelernt, was das ist. Kellerspeicher, okay. Also eine Datenstruktur, die einmal in der einen Richtung wächst und dann wieder zurückgeht, je nachdem, wie man sie benutzt. Es gibt immer einen Pointer, also eine Adresse, die sagt, welcher Stelle des Stacks man gerade aktiv ist. Und das Typische ist, dass beispielsweise Methode 1 lokale Variablen hat, die hat sie definiert, und zwar lokal 1, lokal 2, und im einen ist eine 1,1 gespeichert, im anderen ist ein Buchstabe B gespeichert. Nehmen wir mal an, einfach so. Gut, lokale Variable. Die lokalen Variablen sind programmiert in der Form, dass gesagt wird, Stackpointer plus 1, Stackpointer plus 2, da ist die Variable drin. Der Code, mit dem das ausgeführt wird, der hier in der Methode 1 drin steckt, der referiert sich also nicht auf absolute Adressen, sondern er referiert sich auf relative Adressen, relativ zu einem Stackpointer. Der Stackpointer sagt, was die Anfangsadresse ist und relativ dazu ist alles drauf. Und der Speicherbereich, in dem die lokalen Variablen stehen, steht auf diesem Stack, auf dieser Struktur. So, das erstmal zum Verständnis, was der Stackpointer zu suchen hat und was die Methode damit zu tun hat. Jetzt beginnt das ganze Spiel. Sie rufen von Methode 1 oder Methode 2 auf. Was passiert? Nun, automatisch wird auf den Stack die Return-Adresse raufgepackt, da wo es weitergeht innerhalb Methode 1. In Methode 1 wird der Methode 2 aufgerufen, innen drin, Instruktion. So, wo es weitergeht, und dann wird ein Argument übergeben, dieser Methode 2. Nehmen wir mal an, ein String, der heißt Error. Und außerdem gibt es bei Methode 2 auch lokale Variablen, die lauten mal so. Zum Beispiel. Der Stackpointer wird nun bei der Kontrollübergabe automatisch verändert und auf dieses Argument hier gesetzt, von hier nach hier, sodass man weiß, Stackpointer zeigt auf konkret die Argumente, die übergeben würde. Die Methode holt sich dann die Argumente relativ zum Stackpointer und benutzt die lokalen Variablen auch relativ zum Stackpointer. Damit ist klar, auf welchem Dach die arbeitet. Methode 3 funktioniert genauso. Return-Adresse nach Methode 2 und die Argumente, in diesem Fall mal zwei Stück, und lokale Variablen und so weiter und so fort. Das heißt, bis Methode N das Ganze vorhanden ist. Und Sie sehen jetzt auch, warum es möglich ist, in einer Sprache rekursiv dieselbe Funktion aufzurufen, dass die Funktion sich selbst aufruft und nicht durcheinander kommt. Weil für jedes Aufruf gibt es einen eigenen Stackbereich. Und was in dem einen Stackbereich an Variablen gesetzt wird, das ist in dem anderen Stackbereich nicht der Fall. Mit anderen Worten, bei jedem Aufruf kann man dann wieder zurückgehen, auf, selbst wenn es dieselbe Funktion ist, wieder zurückgehen und man wird die alten Werte wiederfinden, die da waren, als man sie verlassen hat, als sie sich selbst aufgerufen hat. Das ist der Trick, warum die lokalen Variablen bei einem rekursiven Aufruf erhalten bleiben, obwohl dasselbe wieder aufgerufen wird. So, das ist sozusagen nach der Endmethode. Das Typische ist nur, wenn Sie jetzt ganz viel N gegen unendlich gehen, dann geht es zack, Crash, Stack Overflow. Irgendwann ist der Speicher zu Ende, es geht nicht mehr. Mit anderen Worten, Sie können nicht beliebig hin und her hüpfen, Sie werden irgendwann immer beim Aufruf immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer und dann ist der Stack zu Ende. Und dann müssen Sie versuchen, den Programmierfehler zu finden, warum da irgendwas, warum das woanders ist. Wenn Sie eine Methode rekursiv aufrufen, unendlich fach, und keine Abbruchbedingung setzen, haben Sie das gleiche Problem. Stack Overflow. Gut. Wenn normalerweise geht das nun so zu Ende, dass die Methode N sagt, okay, fertig, return. Return bedeutet, der Stackpointer wird hier oben hingesetzt. Man ist plötzlich in dem entsprechenden anderen, bis zur Methode 3 angelangt und dann geht es weiter, return, return, bis man ganz oben wieder gelandet ist. Das heißt, wenn in Methode 1 zurückgekehrt ist, ist dieses hier aktiv, Methode 2 war dieses hier aktiv und so weiter. Wir sind wieder am Anfangszustand angekommen, der Stack ist wieder zurückgeführt. Das ist der normale Ablauf beim Aufruf von Methoden. Gibt es Fragen dazu? Gerade ein Schnipsen gehört? Das, ja?
Der wird dann geleert wieder, der Stack. Ja?
Also nö, da bleibt das alles drauf, das wird überschrieben beim nächsten Mal. Kümmert sich niemand drum. Viel zu viel Arbeit, das alles zu lernen. Es gibt Sicherheitssysteme, die machen alle, die schreiben eine Null drüber, damit auch niemand irgendwie rauskriegen kann, was vorher auf dem Stack war. Aber die Sicherheitssysteme sind im Normalgebrauch nicht üblich. Das sind so C3, C4 spezifizierte Systeme, die dann extra langsamer, aber dafür sicherer laufen. Ja, weitere Fragen? Okay, das ist die Standardmethode, wie Methoden oder der Standardmechanismus, wie Methoden funktionieren und wie Aufrufe funktionieren. Okay, ich vermute, dieses Schema haben Sie vorher noch nicht gesehen. Das heißt also, wie Rekursion überhaupt funktionieren kann, müssen Sie jetzt besser verstehen können als vorher, wo es nur eingeführt wurde. Gut, das war übrigens auch der Grund, warum das frühere Fortran, die hatte sowas, hat keinen Stack extra. Und deshalb konnte man Fortran niemals rekursiv aufrufen, es crashte dann sofort. Das ist in dieser Form sozusagen nicht möglich. Man braucht einen eigenen Stack dafür. Okay, neuere Fortrans haben da kein Problem mehr mit. Was kann man nun tun, um diesen Mechanismus, der verbietet, dass man unkontrollierten Aufgabe hinsetzt? Nun, die Lösung bedeutet, einfach jedem einzelnen Thread, jedem einzelnen Methode, ihren eigenen Stack zu verpassen. Wenn jeder seinen eigenen Stack privat führt, gibt es keine Probleme. Dann muss man nicht immer eine Return-Adresse mit Stack und sowas mitführen, sondern man kann beliebig hin und her springen. Das heißt, jeder Thread hat seinen Code und hat seine lokalen Variablen bei sich, einen eigenen, extra eigenen Stack. Und diese kleine Geschichte, das Umschalten von einem Stackpointer zum anderen Stackpointer und von einem Programmadresse zur anderen Programmadresse, das geht in Mikrosekunden, ganz schnell. Das geht mit 3 Assembler-Befehlen. Kann man leicht selbst programmieren. Und damit haben Sie schon das Thread-System drin. Funktioniert so, Sie haben hier den Prozesspointer. Angenommen, Sie wollen umschalten auf einen Thread 4. Dann wird einfach der Stackpointer hier rumgesetzt, fertig, umgeschaltet ist. Sie wollen umschalten auf 2, umgeschaltet ist. Sie wollen umschalten auf 3, gar kein Problem. Sie können hin und her schalten, es gibt keine Schwierigkeiten mit dem Stackpointer. Das ist der große Vorteil von der ganzen Geschichte, wenn man jedem seinen eigenen Stack gibt. Das Ganze nennt sich auch Coroutine oder nebenläufige Routine, deshalb dieser Name Coroutine, aber unter Threads ist es besser bekannt. Aber Sie sollten wissen, dass alles ein und dasselbe ist. Parallele Programmierung durch Aktivitätsstränge, die man separat behandelt. Nun, solche Aktivitätsstränge kann man auch mit Hardware verwenden und machen wir es andersrum. Ja, okay. Machen wir es erstmal so. Hier ist nochmal ein Vergleich, wie das normale Prozesse aufführen. Da gibt es eine CPU, die hat einen Stackpointer. In der CPU gibt es verschiedene Register, Speicherstellen, die sehr schnell greifbar sind und die Standard sind. Eins davon ist der Program Counter, die Adresse im Hauptspeicher, wo gerade die letzte Instruktion steht. Und der Stackpointer, wo der Stack vorhanden ist. Und hier gibt es den Program Counter, zu dem Methode 1 geht, der Stackpointer gerade hierhin. Das ist der Standard. Wenn Sie Threads verwenden, dann haben Sie es anders. Dann haben Sie mehrere Threads drin und es gibt auch mehrere Stacks. Hier ist ein Stack, hier ist ein Stack. Und die Stackpointer werden entsprechend aufbewahrt. Das heißt, wenn der Stackpointer wenn der alte hier war, dann kann der kopiert werden, sodass dann der hier wieder hierhin zeigt. Das heißt also, die alten Stackpointer-Werte werden mitgeführt und dann neu eingesetzt, sobald der Kontext zu diesem Thread rübergeschoben wird. Und es gibt einen Main-Thread, der auch normal als Standard angesprochen wird. Der C heißt es dann Main als Methode oder Prozedur. Aber gemeint ist damit eine Hauptaktivität, die abläuft. Okay. Also Vergleich beider Methoden, Standardprozesse und Prozesse mit Threads. In Windows NT zum Beispiel gibt es nur Threads. Da ist im Prozess immer ein Thread definiert und mit dem arbeitet man. Man kann aber auch mehrere definieren und die dann zusammenstöpseln. Muss halt nur aufpassen, dass die sich sauber miteinander arbeiten. Im Unterschied zu Prozessen sind Threads nämlich darauf angewiesen, dass der Benutzer auch den Übergang von Nummer 1 zu Nummer 2 explizit programmiert hat. Wenn er das nicht hat, dann wird 2 nie erreicht. Also ein Thread kann ewig laufen innerhalb eines Prozesses. Prozesse dagegen heutzutage sind so geschaltet, dass sie nach einer bestimmten Zeit rausgeschmissen werden und der nächste Prozess reinkommt, dass jeder Benutzer gleichmäßig CPU-Zeit abbekommt und nicht einer alles und auf Kosten der anderen sozusagen seine Rechnungen durchführt. Gut. Dazu noch die Bemerkung über Hardware. Das ist ein sogenanntes Block-Multithreading. Es gibt in modernen Prozessoren ein Hyper-Threading, bei Intel ist das der Fall, AMD hat auch entsprechend nachgezogen, da gibt es mehrere Einheiten innerhalb der CPU, die redundant ausgelegt sind. Das heißt beispielsweise, man kann 2 verschiedene Threads drin ablaufen lassen und wenn der eine Thread beispielsweise ausführt und dann muss er auf Read-Write warten, dann darf der andere laufen und wenn der andere wieder auf Read-Write wartet, dann geht der eine wieder und läuft und holt sich weiter. Man kann also durch kleinere Hardware-Erweiterungen im Prinzip 5% mehr Hardware in die CPU reinstecken, aber mehr Leistung rausholen, bis zu 30% kann man mehr an Leistung erwarten, wenn man das dynamische Wechseln zwischen Threads mit einbaut, sodass immer einer davon aktiv ist und auch wenn der andere warten muss. Das führt uns zu einer weiteren Überlegung, zurück zu unseren Threads. Es gibt nämlich 2 verschiedene Sorten von Threads, die muss man unterscheiden. Und zwar sogenannte Leichtgewichtsprozesse oder Leichtgewichtsthreads und Schwergewichtsthreads. Die Lightweight Threads gehen folgendermaßen. Sie haben Threads, also Aktivitäten, die haben Sie programmiert durch eine kleine Methode, um den Stackpointer zu übergeben. Das heißt, das haben Sie gemacht, da können Sie eine ganze Bibliothek draus bauen, wo man hin und her hüpft zwischen Threads, da wird einfach nur nächster Thread aufgerufen, dann wird zum anderen drüber gerufen, automatisch. Das Ganze können Sie zu einer Bibliothek zusammenfassen. Beispielsweise in der Unix gibt es diese Bibliothek. Und diese Bibliothek rufen Sie auf und können damit die Threads automatisch kontrollieren. Sie können also Aktivitäten parallel programmieren und jeweils einen Thread zuweisen. Das können Sie auch unter Python zum Beispiel. Der Vorteil ist, dass Sie ganz schnell hin und her springen können. Wie gesagt, innerhalb von ein, zwei Instruktionen geht es ruckzuck, sehr schnell. Es gibt aber auch einen Nachteil und den möchte ich Ihnen nicht verschweigen. Sie haben hier zwei Threads, T1 und T2, die laufen im Kontext eines Prozesses ab. Dieser Prozess läuft wiederum über einen Systemaufruf ab und alle I/O-Anfragen laufen direkt ins Betriebssystem. Hier drunter liegt also das Betriebssystem, was angesprochen wird. Und Sie haben, sobald Sie einen I/O-Aufruf machen, dann geht dieser I/O-Aufruf über Systemaufrufgrenze hinweg hinein in das Betriebssystem und dort wird er erledigt. Was passiert nun, wenn so ein I/O-Call auf eine Festplatte geschieht und die Festplatte ist noch nicht bereit? Der Thread muss warten. Was passiert mit dem zweiten Thread, der ebenfalls laufen könnte? Nun, er muss ebenfalls warten, weil der ganze Prozess wird blockiert vom Betriebssystem. Wenn ein Prozess einen I/O-Call macht, muss er warten. Der ganze Prozess, egal wie viele Threads drin sind. Das ist natürlich etwas, was nicht immer toll ankommt. T2 könnte laufen, darf aber nicht, weil der ganze Prozess blockiert wird. Der Vorteil ist es sehr schnell, der Nachteil ist blockiert. Gegen dieses Blockieren ist Abhilfe geschaffen worden. Und zwar mit sogenannten Heavyweight Threads. Die Heavyweight Threads werden nicht von Ihnen direkt kontrolliert, sondern vom Betriebssystem. In anderen Worten, am Anfang wird dem Betriebssystem ein Thread bekannt gemacht und ob er warten muss oder nicht, ob er aktiv wird oder nicht, das entscheidet das Betriebssystem und nicht mehr Sie selbst. Der Übergang von hier nach hier, der dauert länger. Das bedeutet, der Vorteil ist zwar, jeder Thread wird unabhängig behandelt, jeder Thread kann einen unabhängigen I/O machen, aber der Nachteil ist evident, allein die Deklarierung und dann der Aufruf und so weiter geht alles über das Betriebssystem. Es wird vom Betriebssystem verwaltet und damit wird es langsamer. Diese Bibliotheken sind langsamere Geschichten, deshalb Heavyweight. Sie sind langsamer, schwergewichtiger, aber dafür durchaus eben Konkurrenz möglich. Nun, auch damit ist man nicht zufrieden. Unter Windows NT zum Beispiel hat standardgemäß Heavyweight Threads und die merken, dass sie eigentlich auch Lightweight Thread brauchen, weil manchmal muss man I/O nicht unbedingt parallel machen. Und um den schnellen Umschaltung hinzubekommen, haben sie das auch erfunden, haben auch eine Bibliothek gemacht und die nennen sich dann Fibers in Windows NT. Das sind so die feinen Fäden, die auch noch dazu möglich sind. Unter Linux haben Sie die volle Auswahl, da haben Sie Heavyweight oder Lightweight, was Sie auch immer wollen. Unter Windows auch, also im Prinzip, Sie müssen nur wissen, was Sie haben wollen, dann können Sie auch benutzen und aufrufen. Gut, Fragen dazu? Keine Fragen? Alles klar, Heavyweight, Lightweight. Sie wissen jetzt auch, was Threads sind, was Prozesse sind. Wunderbar. Dann machen wir nochmal umgekehrt. Frage an Sie. Wozu gibt es überhaupt Threads? Nun, 4 Möglichkeiten. Wählen Sie sich mal eine aus. Nochmal. Ich bin noch nicht fertig. Welche Antwort passt am besten auf das, was Sie bisher gehört haben? Fragen wir nochmal bei Ihnen nach. Wer ist denn für Antwort A? Oh, wenig Fans. Wer ist denn für Antwort B? Wer ist denn für Antwort C? Auch nicht wenig. Und für Antwort D? Gar keine Fans. Nun, was ist richtig? Richtig ist, wir haben hier Teilaufgaben. Die Teilaufgaben werden ohne Kontextwechsel unabhängig abgearbeitet. B ist richtig. Okay. Frage, ja? Prozesskontext, habe ich vorhin eingeführt, besteht aus dem Speicher, aus den gemeinsamen Dateien, alles, was gemeinsam ist. Okay? Gut, das war jetzt nochmal die Frage, ob Sie aufgepasst haben. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie das angewendet werden kann. In Python, wie sieht es aus? Nun, da gibt es ein Modul Thread. Dieses Modul Thread, das sollten Sie auch mal benutzen, um es auszuprobieren. Das gibt Funktionen zur Erstellung und Verwaltung von Threads und ist im Prinzip eine Low-Level-Thread-Programmierung. Low-Level heißt, Sie können alles machen, Sie können aber auch alles falsch machen. Das würde ich an Ihrer Stelle nicht benutzen. Stattdessen gibt es ein Modul Threading, das ist besser. Das basiert auf dem Modul Thread und hat gekapselte Thread-Klassen. Das heißt, wenn Sie das benutzen, sind Sie sicher, dass schon die Details alle richtig gemacht worden sind. Sie müssen sich nur noch ums Grobe kümmern. Sehr großer Vorteil zur Vermeidung von Fehlern. Wenn Sie das verwenden, kann es allerdings Probleme geben, je nachdem, welche Python-Version Sie verwenden. Deshalb der Hinweis, es gibt eine Entwicklungsumgebung von Python IDLE, die ist nicht thread-sicher in bestimmten Versionen. Je nachdem, welche Version Sie haben, kann es sein, dass das Ganze abstürzt. Das bedeutet, am besten probieren Sie es aus. Sie sollten eigene Programme, die Threads benutzen, sicherheitshalber von der Kommandozeile aus starten, dann sind Sie sicher, dass dieses Idle nicht Ihnen dazwischen pfuscht. Okay, das nur als praktischen Hinweis dazu. Jetzt stellt sich die Frage, wie benutze ich denn eigentlich diese ganzen Sachen, damit ich auch richtig Threads parallel programmieren kann. Nun, es gibt in dieser Klasse Thread, gibt es, die im Modul Threading ist, gibt es verschiedene Methoden. Es gibt eine Methode Start und es gibt eine Methode Run. Da würde man denken, naja, ob starten oder laufen, ist doch das Gleiche. Ist es aber nicht. Die Methode Start bedeutet eine Art Initialisierung. Das heißt, im Python-Scheduler, der hat einen eigenen Scheduler für Threads drin, werden dem Thread zugeführt und ist dann sofort wieder da. Das heißt, da wird einfach ein Thread deklariert. Hier ist einer, bitte in Obacht nehmen. Und dann, das bedeutet, man kann nur einmal das Ganze aufrufen für einen Thread, dann ist er deklariert. Mit zweimal deklarieren macht keinen Sinn. Und dann muss beim Start wird man eine Methode dazufügen. Und dann gibt es die Methode Run und die wird immer aufgerufen. Das heißt, die Run-Methode muss man definieren und im Run steckt die Funktionalität drin. Run wird also niemals beendet, dann ist auch der Thread beendet und wird niemand rankommen. Implementiert wird das Ganze durch das Überladen der Methode Run in der Klasse Thread oder indem man ein aufrufbares Objekt übergibt. Und überladen bedeutet, dass man im Prinzip eine eigene Methode verwendet da drin. Ich gebe Ihnen gleich ein Beispiel. Gucken wir uns erstmal den genauen Aufruf an. Sie haben ein Thread, ein Target, entweder None oder mit einem Namen, je nachdem, was Sie reingeben wollen. Das heißt, man kann diese Threads auch benamen und Sie haben damit das aufrufbare Objekt, das beispielsweise von Run aufgerufen werden kann, mit diesen Methoden. Call. Der Name ist klar, ist der Name des Threads. Wenn Sie die Subklasse des Konstruktors überschreibt, so muss sichergestellt werden, dass zuerst init aufgerufen wird, bevor der Thread benutzt wird. Das entspricht dem, wenn Sie also per Hand machen, dann müssen Sie init machen. Wenn Sie dagegen start machen, haben Sie automatisch alles drin. Konkret, das ist ein Beispiel. Wir nehmen mal an, wir haben drei verschiedene Threads und die zählen gleichzeitig von 0 bis 9. Wie funktioniert das? Nun, Sie haben ein Import-Threading, da wird das Modul importiert, klar. Dann definieren Sie einfach mal eine eigene Klasse. Nennen wir sie mal Count-Thread, okay. Und dieses Count-Thread benutzt Threading, Thread aus dem Modul Threading und damit ist es definiert, im Prinzip das ganze Ding. Erstens, Sie machen definieren ein Run und dann, wenn Sie das Run definiert haben, dann rufen Sie das Ganze auf, also definieren erstmal die Datenstruktur mit Count Threads und dann starten Sie. So, Sie haben also vom Typ Thread, Zähler-Thread, haben Sie einen Typ erstmal definiert, haben die Instanz mit Start versehen, damit ist die Definition von Start ist damit gültig. Sie können es starten. Sie starten jeden dieser drei Threads, die Sie hier definiert haben, einmal. Und dann läuft das. Was heißt laufen? Nun, die Run-Methode wird aufgerufen. Da wird der Self-Counter 0 gesetzt. Dann, während der ungleich 10 ist, druckt er was aus und zwar seinen Namen und den Counterzustand und dann setzt er den Counter 1 höher. So. Damit wird der Counter 1 höher gesetzt. Was kann man da erwarten? Nun, ich habe mal dieses Programmchen laufen lassen und den Output einfach mal kopiert. Und ich zeige Ihnen mal, wenn man das Programmchen laufen lässt, was dann passiert. Das übrigens, das ist das Überladen von dem Run. Ich habe hier selbst einen Run definiert und damit überlade ich das Run, was in dem Konstruktor vorher drin ist, was für Thread selbst definiert ist. Nur wenn die Methode selbst überladen ist, ist sie nicht leer, sonst ist sie leer, sonst passiert gar nichts. Okay? Also das, was Sie selbst machen wollen während des Laufens, das ist vorhanden. Der macht es praktisch, nudelt er einmal durch, bis es 10 ist und dann hört er auf zu zählen. Dann beendet sich dieser Thread. Und alle Threads machen das gleichzeitig. Sie werden alle deklariert und dann laufen sie los. Nun, wenn sie loslaufen, passiert Folgendes. Der Dispatcher ist aktiv. Zuerst wird Thread 1 Ausgabe machen, der nuddelt durch. Thread 2 nudelt dann auch durch, aber dann wen auch geht es das Definieren schneller als die Ausgabe und plötzlich nach Nummer 4 ist plötzlich Thread 3 aktiv. Thread 3 fängt mit 0 an, gibt aus, dann wird auf läuft die Uhr aus für ihn, ist plötzlich Thread 2 wieder aktiv, dann mal wieder das hier, 3, dann wieder 2, dann 3 und dann interessanterweise mittendrin, während der ausgeben will, nämlich Nummer 9 ausgeben will, von 8 geht 9, mittendrin wird er unterbrochen, dann kommt Thread 3 mit dem 7. Ausgabe. Dann ist mal wieder dieses Thread 2 dran, dann ist wieder 3 dran und so weiter. Also von 0 bis 9, klar, dann ist Schluss. Sie sehen, bei der Ausgabe kann sich das gegenseitig unterbrechen, einfach weil die Threads parallel laufen und der Dispatcher im Hintergrund gibt jedem eine bestimmte Aktivität frei, bestimmte Zeit, und dann wird einfach umgeschaltet. Der Dispatcher schaltet da wild um. Wie ein Prozess, ist aber kein Prozess, hat denselben Kontext, alle Threads haben denselben Kontext und damit ist ein wesentlicher Unterschied zum Prozess gegeben. Fragen dazu? Ja?
Wo wurde denn jetzt sichergestellt, dass die alle drei gleichzeitig starten? Weil wir hatten ja quasi drei Kommandos untereinander, dass jetzt diese Threads.
Richtig, werden sequenziell abgearbeitet, deshalb ist auch Nummer 1 zuerst da.
Ja, aber dann 2 und 3 dann irgendwie.
Richtig, aber irgendwann dann startet 2, aber da läuft die Zeit aus. Das heißt also, da hat der Dispatcher gemeint, nö, jetzt kommt ein anderer dran. Warum der Dispatcher, wie das macht, das ist eine zweite Sache. Aber der teilt die Zeit auf zwischen denen, die alle drin sind. Und das Laufen ist unabhängig von der Definition. Also der Main Thread ist aktiv, definiert alle drei, startet alle drei. Und nachdem die alle drei gestartet sind, werden sie dann auch aktiv, aber zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Ja?
Ist das mit diesen Threads, das auch, wenn ich zum Beispiel ein Wort schreibe und manchmal braucht das am PC ja so ein bisschen, bis das Wort erscheint, ist dann gerade so ein anderer Thread aktiv?
Auf alle Fälle, ja. Eine andere Aktivität, die irgendwas tut, die Augenblick gerade mehr hat. Und das Echo ist ja auch wiederum eine Reaktion von einem Eingabeprozess, der Ihnen das zurückgibt, der Thread zum Beispiel. Und wenn Sie nur Buchstabe für Buchstabe ganz langsam erscheinen sehen, obwohl Sie ganz schnell alles getippt haben, dann wissen Sie, da ist eine heftige Aktivität im Hintergrund, die diesem Display-Threads die Zeit entzieht und deshalb schneller umgeschaltet wird. Er kommt nicht so oft dran, kann deshalb nicht so oft diese Sachen darstellen. Im Prinzip ist halt die Synchronisation bei Threads nicht automatisch da. Die können beliebig in ihrer Aktivität unterbrochen werden und das, was wir vorher gehabt hatten, nämlich, ich zeige es Ihnen nochmal, an dieser Stelle, da wird gedruckt, nämlich der Name und der Counter. Diese Printaktivität kann unterbrochen werden, mittendrin im Ausdruck, nach ein paar Zeichen, zack, wird umgekehrt. Das heißt, diese Threads sind nicht geschützt, die können beliebig unterbrochen werden. Was durchaus sehr problematisch sein kann, muss man dazu sagen. Okay, weitere Fragen? Ja? Die Ausgabe ist ja gepuffert, das heißt, was der eine Thread rausgibt, kommt irgendwann mal raus. Aber wann, das wissen wir nicht. Das war ein Durchlauf. Ich bin sicher, bei Ihnen kommt was anderes raus. Die sieht ganz anders aus. Hängt ab von der augenblicklichen Belastung der CPU, von was für Jobs gerade laufen und so weiter und so fort. Sehr zufällig, was da gerade rauskommt. Also bei jedem Lauf ist es anders bei mir. Von daher, es ist typisch für diese Art von Aktivitäten, die unkoordiniert nebeneinander herlaufen. Weitere Fragen? Ja?
Ich stelle mir das jetzt so vor, dass ich zum Beispiel mehrere Funktionen habe und mache eine Warte, vielleicht ist das der eine andere Funktion, aber ich habe, um sozusagen meinen Parameter laufen zu lassen, zwei Funktionen, die in zwei verschiedenen Threads zugeordnet sind.
Gut, aber wenn die eine Funktion auf die andere wartet, dann hat sie die Kontrolle abgegeben. Und das merkt der Dispatcher schon. Also der Dispatcher guckt auch, wenn eine Kontrolle abgegeben wird, was passiert dann? Hängt davon ab, ob es ein Heavyweight oder ein Lightweight Trade ist. Wenn der auf etwas wartet von extern außerhalb und es ist ein Lightweight Trade, dann warten alle anderen mit, dann geht es nicht. Dagegen, wenn es ein Heavyweight Trade ist, dann kann der warten und die Kontrolle bekommt ein anderer Trade, der kann weitermachen. In diesem Fall ist die Dispatcher-Funktion beim Betriebssystem und nicht in Ihrem kleinen Bibliothekswesen drin. Ja?
Sie haben gerade gesagt, dass hier so mitten in der Ausgabe dazwischen geschoben werden.
Genau.
Auf welcher Ebene sind denn sozusagen sind zuletzt die Einheiten geschützt? Also ist das jetzt bei der Ausgabe buchstabenweise oder auf welcher Ebene passiert das?
Die sind gar nicht geschützt. Da kann beliebig durcheinander gehen.
Aber es kann ja nicht sein, dass es dann die zwei in der Mitte abgeschnitten wird, weil.
Doch, kann sein. Hier ist es ja gemacht. Die zwei ist in der Mitte abgeschnitten worden. Sie meinen, dass es hier an dieser Stelle ist?
Ich meine, dass die zwei wirklich als das Zeichen zwei durchgeschnitten.
Ich verstehe schon. Also die zwei in der Mitte kann nicht durchgeschnitten werden, weil das ein Zeichen ist, was übermittelt wird zu dem Display. Das ist ein Code für ein Zeichen.
Und auf welcher Ebene ist das dann?
Das ist bei der Ausgabeebene. Wenn Sie in diesem Fall haben Sie Buchstaben. Zwischen den Buchstaben kann durchgetrennt werden. In diesem Fall ist es sogar so, dass es durchgetrennt wurde zwischen nach der Ausgabe von dem Thread-Namen und der Count-Nummer. Das heißt, in dem Print-Statement war es zwei Entitäten, die ausgegeben wurden, zwischen denen wurden durchgetrennt. Aber es ist durchaus denkbar, dass Sie auch diese Aktivitäten selber irgendwo in der Mitte austrennen können. Wenn umgeschaltet wird, wird umgeschaltet. Da wird nicht Rücksicht genommen, wie viel schon draußen ist. Aber natürlich, jedes Zeichen für sich ist ein Zeichen. Sie können nicht mitten im Code abhacken oder so, das geht nicht, weil das Zeichen als Entität, als ein Byte oder ein Wort übermittelt wird in der Kommunikation. Das kommt ganz an oder es kommt gar nicht an.
Das heißt, die Ebene ist wirklich sozusagen einzelne CPU-Schritte werden zu Ende gemacht und dann kann immer gewechselt werden, auch wenn ich gerade nur eine Zeit.
Richtig, genau. Das ist durchaus möglich. Sobald ein Timer anspringt und sagt, Stopp, Halt, Umschalten, dann wird das gemacht. Und der Dispatcher entscheidet dann, wann umgeschaltet wird. Die Strategie des Dispatchers. Bei den Lightweight-Trades können Sie selber programmieren. Bei Heavyweight-Trades ist das dann im Betriebssystem noch mit drin. Das Betriebssystem schaltet dann um, weil das weiß und die Kontrolle hat über die einzelnen Trades, wann die laufen können, wann nicht. Gut. Weitere Fragen, um es klar zu machen, was da passiert. Das ist eine wichtige Geschichte, damit müssen Sie rechnen und Sie müssen es in den Griff haben. Deshalb fragen Sie ruhig, wenn es unklar ist. Alles okay? Ja, noch eine Frage?
Also man könnte jetzt dieses Phänomen doch nicht dadurch unterbinden, dass wir am Anfang das als einen String zusammenpacken und dann erst als eins zusammen ausführen.
Sie müssten es irgendwie als Entität deklarieren. Wie machen Sie das? Das ist nicht so einfach. Wenn die Entität wird irgendwann auseinandergenommen und dann wird jedes Einzelne ausgeführt, wenn da eine Unterbrechung ist, dann nützt Ihnen das gar nichts. Es ist ja nicht nur auf der Thread-Ebene, sondern der Thread verlangt bestimmte Methoden. Und die Methoden können ja auch unterbrochen werden. Ja? Die Thread ist nur der Aktivitätsteil, der das Ganze durchführt. Und wenn die Kontrolle weggeht von dem, dann geht die Kontrolle auch aus seinem Stack weg. Das heißt, alle Daten, die er hat, sind dann nicht mehr zugreifbar, sondern der andere bekommt die Kontrolle. Gut, noch irgendwelche Fragen? Nicht? Gut, dann gehen wir mal weiter zu der Frage, wie kann man das Ganze synchronisieren? Wir möchten nicht, dass mittendrin abgebrochen wird. Und das ist jetzt nicht nur für diesen Ausdruck da. Da könnte man sich ja noch arrangieren und sagen, naja, da muss ich halt ein bisschen Zeitverzögerung und sonst was machen. Aber es gibt Dinge, die sind sehr, sehr problematisch. Und dazu möchte ich die Prozesssynchronisierung Ihnen mal ansprechen. Nun, wozu braucht man das? Für alles das, was parallel ablaufen kann, Datenbankaktionen, im Netzwerken, parallele Aktivität überhaupt, prinzipiell. Sie müssen immer eine Synchronisierung machen zwischen diesen Prozessen. Und die müssen Sie auch programmieren. Insofern ist das Kenntnis, wie das Ganze vor sich geht, für Sie nicht nur wichtig, sondern teilweise überlebenswichtig. Warum? Nun, ich gebe Ihnen einfach mal ein Beispiel, dann ist das vielleicht ein bisschen klarer. Nehmen wir mal an, wir haben ein Konto, das wird bei einer Bank geführt. Und wir haben parallelen Zugriff von zwei verschiedenen Leuten auf dieses Konto. Also parallele Prozesse, die von verschiedenen Benutzern arbeiten, gleichzeitig auf den Daten. Nehmen wir an, das Konto hat 300 Euro drauf. Jetzt kommen Sie und wollen 500 Euro einzahlen. Aber Ihr Freund möchte gern 100 Euro abheben. Und Sie haben sich da nicht zeitlich synchronisiert, sondern jeder macht es parallel. Was passiert? Nun, angenommen, Sie zahlen die 500 Euro ein. Das heißt, was bedeutet das? 15.02 Uhr zahlen Sie die ein. Der Kontostand A wird gelesen, dann werden 500 Euro dazu addiert, dann wird da wieder geschrieben, 15.03 Uhr. Okay. Jetzt passiert, der andere hebt ab. 15.01 Uhr hebt er ab, er liest es. 100 Euro von 300 werden 100 abgezogen, dann schreibt es zurück, 15.04 Uhr, und zwar 200 Euro sind noch drauf. So, wo sind Ihre 500 Euro geblieben? Die sind weg.
Die wurden einfach gelöscht, weil das Abheben noch auf das Zugriff.
Richtig. Was Sie gehabt haben, ist, der Prozess hat den anderen überholt. Also der hier war schneller. Der war hier da, ist später angefangen, war aber schneller fertig. Und der hier war langsamer fertig, hat aber mit seinem langsamen Fertigsein das Ganze bestimmt. Das bedeutet, Sie haben 200 Euro nur noch drauf, die 500 Euro sind praktisch verschwunden. Stellen Sie sich mal vor, eine Bank würde sowas machen. Wie lange meinen Sie, wird eine Bank existieren, die sowas zulässt? Bestimmt nicht furchtbar lange. Kein Kunde toleriert sowas. Und was Sie machen, ist nur deshalb, also dass das Problem liegt daran, dass ein Prozess den anderen überholen konnte und damit eine sogenannte Race Condition, eine Wettlaufbedingung genutzt hat. Solche Race Conditions muss man ausschließen. Und das Bankenbeispiel ist nicht zufällig gewählt. Ich habe einen ehemaligen Studenten gehabt, der hat mir, als er wieder mal zu mir kam, erzählt, er hat gearbeitet, in diesem Fall bei Microsoft, und die haben die Aufgabe bekommen, ein Banksystem zu ergänzen. Es hat sich herausgestellt, dass diese große deutsche Bank ein komplett neues Verwaltungssystem für ihre Konten programmiert hatte von ihren Programmierern. Die waren nun im PC-Alter aufgewachsen und haben alle möglichen Programme geschrieben. Sie waren keine Informatiker, sondern es waren einfache Leute, die haben einfach programmieren gelernt. Das war alles. Und sie haben voll den Fehler gemacht, sie haben keine Synchronisierung eingeplant. Und als das Projekt gediehen war, das waren so 7 Millionen Euro damals, konnte man nur feststellen, das Essentielle bei solchen Dingen ist eine Synchronisierung von Aktivitäten. Die muss man ganz, ganz tief unten einbauen, ganz am Anfang. Und hinterher drauf zu stopfen, nützt gar nichts. Mit anderen Worten, das 7 Millionen Euro Projekt wurde in die Tonne getreten und alles komplett neu programmiert. Das sind die Fehler, die passieren können, wenn man kein systematisches Wissen über Programmierung hat, sondern sich alles mal so ein bisschen probiert hat mit dem Help-File von dem C-Programmierhandbuch oder sowas. Gut. Also, Race Conditions können auftreten bei der Programmierung. Und sowas können Sie immer dann finden, wenn beispielsweise auf Ihrem Rechner unerklärliche Dinge passieren. Das muss nicht gleich ein Virus sein. Es kann sein, dass mal alles richtig funktioniert und mal nicht funktioniert. Und wenn Sie sowas haben, dann können Sie sagen, hoppla, da könnten Race Conditions sein. Da könnte eine fehlende Synchronisierung schuld sein. Und dann müssen Sie die Synchronisierung einbauen, sonst kriegen Sie den Fehler nicht weg. Logisch sind die Programme in sich geschlossen, funktionell richtig. Aber zusammen, im Zusammenspiel, da hapert's. Das müssen Sie garantieren. Nun, ich möchte Ihnen noch ein anderes Beispiel geben. Wir hatten es von den Prozesskontrollblöcken. Nun, ein typisches Problem tritt auf, wenn Sie die Aktivität von diesen Warteschlangen nicht synchronisieren. Sie haben beispielsweise eine Warteschlange. Woraus besteht die? Sie haben einen Anker, da wo es losgeht, und dieser Anker zeigt auf einen Eintrag. Der Eintrag besteht aus einer Datenstruktur, wo drin steht, der nächste Eintrag ist dort und dieser Eintrag hat alle Daten dort und dort. Also zwei Pointer im Prinzip, mehr reichen. Das reicht schon, mehr braucht man gar nicht. So. Angenommen, Sie wollen einen Prozess einhängen, dann werden Sie diesen Eintrag einhängen, hier beispielsweise so, Nummer A, einhängen besteht aus Lesen des Ankers, Setzen des Zeigers hier und diesen Zeigers hierhin. Lesen des Ankers ist Pointer to B. Setzen des Zeigers, der nächste ist Pointer to B und der Anker wird dann zurückgesetzt auf Pointer zu A. Dann ist das drin. Okay, akzeptiert? So fügt man einen Eintrag ein in eine Warteschlange. Gucken wir uns an, wie sieht es mit dem Aushängen aus? Angenommen, aushängen, wir sollen B aushängen. Was machen wir? Wir lesen den Anker, der ist Pointer zu B, lesen den Zeiger Next Pointer zu C, der hier, und dann setzen wir den Anker auf Pointer zu C. Das heißt, der Anker geht von hier, hier hin. Damit ist alles klar. Okay. Was passiert nun? Wenn das Zeug nicht synchronisiert ist, dann kann es sein, dass Sie ein Problem bekommen, eine Race Conditions, und zwar genau an einer Stelle. Und zwar dann, wenn der hier beispielsweise aushängen möchte, er liest den Anker, Pointer to B, jetzt kommt die Kontrolle, Einhängen A. Er liest den Anker, ist Pointer to B, setzt den Zeiger, setzt Pointer to A. So, diese Struktur ist gesetzt. Jetzt kriegt der die Kontrolle wieder. Er liest den Zeiger, und zwar Next Pointer zu C, und setzt den auf C. Was ist das Resultat? Der A-Prozess, den wir hier eingehängt haben, den gibt es nicht mehr. Der ist draußen, der ist weg. Und das heißt, das, was wir gemacht haben, ist ungültig geworden. Der Anker geht direkt hier hin. Das Aushängen hat geklappt, aber mehr als uns lieb ist, A ist auch noch weg. Das wollten wir gar nicht. Umgekehrt, nehmen wir mal an, dass es gerade andersrum ist. Zuerst fängt A an und B setzt sich da rein. Was passiert da? Nun, auch hier ist es so, der B hängt sich aus und A hängt sich am Schluss wieder ein. Ja, und dann ist die Aktion von B praktisch weg. Das heißt, B bleibt erhalten, A hängt auch noch mit drin und die Aktion aushängen gilt nicht. In beiden Fällen gibt es nur Unsinn. Das ist das Problem. Also die Synchronisierung von parallelen Aktivitäten ist sehr, sehr wichtig. Nicht nur finanziell, sondern überhaupt, damit so ein System funktioniert, auch informationstechnisch her. Gut. Was kann man da tun, um solche Race Conditions zu verhindern? Man kann das Ganze explizit synchronisieren. Und es gab eine Menge Ideen, wie man das machen kann, und schließlich hat sich eine Idee durchgesetzt. Lange Rede, kurzer Sinn, ich will sie Ihnen direkt präsentieren. Das ist die Idee, sogenannte Semaphore zu setzen, eine Art Signale. Diese Semaphore kommen aus dem Niederländischen, auch in Frankreich heißen diese vor. Wenn Sie mal bei Kanälen solche Signalbarken gesehen haben, die sich so schräg gehen oder gerade gehen, die Zeichen haben, das ist ein Semaphor. Und diese Semaphore kann man verwenden, um zu synchronisieren. Die Holländer haben schon sehr früh angefangen, wenn sie einen Kanal haben, erstmal festzustellen, wann ein Boot reinfahren darf, da durchfahren und dass andere nicht gleichzeitig reingehen und dann gibt es ein Problem mit dem Kuddelmuddel, sondern erst das eine, dann das andere. Wenn das eine durch ist, erst wird die Signalbarke, wenn die okay ist, sie geht rein, Signalbarke zu, geht weiter, dann geht die Signalbarke wieder auf. Sodass sie immer dann offen ist, wenn der Weg frei ist. Genau das passiert hier auch. Das Semaphor von Dijkstra 65 erfunden, nach diesem Vorbild, hat zwei verschiedene Operationen, die P-Operation und die V-Operation. Im Original ist also P heißt passieren und V heißt verlassen. Entweder wir passieren, das ist also hier eine Blockade. P muss durchlaufen werden, wenn P durchlaufen ist, dann konnte die Aktivität passieren. Wenn sie nicht passieren darf, wird sie drin gefangen. Verlassen heißt, nach Verlassen etwas, dann eines Codeabschnitts, dann wird wird die Signalbarke wieder zurückgesetzt, das Semaphor wird auf OK gesetzt. Das Ganze reguliert einen sogenannten kritischen Abschnitt. Ein kritischer Abschnitt ist ein Codeabschnitt, der für Race Condition sorgt. Warum? Weil in diesem kritischen Abschnitt werden auf globale Speicherbereiche, beispielsweise globale Variable, zugegriffen, und zwar lesend und schreibend. Und wenn das der Fall ist, dann können parallele Aktivitäten, die beide lesen und schreiben auf dieselben Daten, können eine Menge Unsinn machen. Deshalb muss man verbieten, dass Aktivitäten parallel auf denselben Bereich schreiben und lesen. Man muss es regulieren, synchronisieren. Und dafür sind Semaphore da. Es gibt verschiedene kritische Abschnitte. Der kritische Abschnitt heißt einfach nur der Codeabschnitt. Und wenn zwei verschiedene Abschnitte in zwei verschiedenen Programmen mit unterschiedlichem Code dieselben globalen Variablen benutzen, dann sind es korrespondierende kritische Abschnitte. Das heißt, sie müssen nicht identisch sein. Manchmal kann man zweimal denselben Code verwenden innerhalb eines Prozesses, können aber auch zwei verschiedene Codes sein. Wichtig ist, was sie bedienen, nämlich den globalen Speicherabschnitt. Also, kritischer Abschnitt wird reguliert mit P- und V-Methoden. Das ist jetzt für unser konkretes Problem vom Hochzählen die Lösung. Wir haben zwei verschiedene Prozesse oder zwei verschiedene Aktivitäten. Das gilt für Threads genauso wie für Prozesse. Wir haben globale Variable, das ist Z. Z wird hochgezählt, sowohl bei dem einen als auch bei dem anderen. Und das müssen wir schützen. Wir schützen es, indem wir vor diesem kritischen Abschnitt ein P setzen und danach ein V. Das P guckt nach, gibt es jemanden, der da in dem kritischen Abschnitt ist, im korrespondierenden kritischen Abschnitt, ja oder nein? Wenn nein, dann wird das Semaphor auf besetzt gesetzt und das hier wird ausgeführt. Und am Schluss wird es wieder zurückgesetzt. Wenn ja, dann wartet er so lange, bis es endlich fertig ist. Und damit ist das Ganze, wird das gut reguliert. Das bedeutet, solange jemand hier drin ist, müssen die warten auf dieser Ebene und erst wenn es freigegeben wird, dann kann weitergegangen werden. Und damit werden die gegenseitig synchronisiert, die parallelen Aktivitäten. Gibt es Fragen dazu? Ja? Genau. Genau. Er darf nicht, richtig. Der Abschnitt darf nicht unterbrochen werden. Ein ununterbrechbarer Abschnitt, sonst gibt es Probleme.
Es ist doch theoretisch möglich, dass ein Programm, was sich selber sehr wichtig schätzt, das ausnutzt und einfach sagt, mein ganzes Programm ist nicht unterbrechbar. Ich möchte bitte die ganze Zeit durchlaufen.
Nein, weil wenn das Programm sich als wichtig schätzt und mehrere parallele Aktivitäten drin hat, die sich synchronisieren, dann sind die intern synchronisiert. Deshalb kann man trotzdem den ganzen Sack zur Seite packen und den nächsten nehmen. Und wenn die eine Prozess zu Ende ist, kann man wieder den ganzen Sack hinpacken und dann läuft der Prozess weiter.
Also der Prozess an sich darf unterbrochen werden, aber dann wechselt der innerhalb des Prozesses.
Innerhalb des Prozesses muss synchronisiert werden die parallelen Aktivitäten. Haben wir mehrere parallel arbeitende Prozesse, die auf demselben Bereich auf der Festplatte zum Beispiel zugreifen wollen, Datenbanken, dann müssen die Prozesse synchronisiert werden. Das heißt, man muss auf Prozessebene ein P aufrahmen und ein V. Und die Prozesse müssen sich danach richten, ob das S freigegeben ist oder nicht. Das heißt, alle Prozesse, die auf denselben Bereich zugreifen, müssen synchronisiert werden. Durch explizite Aufrufe von P und V. Okay. Gibt es weitere Fragen? Ja? Ups, pardon. Zeige ich Ihnen gleich. Okay, ich habe noch ein paar Codebeispiele, die das Ganze ein bisschen klar machen. Und wir kommen auch auf Python-Code, wie das in Python aussieht. Aber vorher würde ich Ihnen gerne noch diese Fragen stellen, nachdem die Hauptfragen geklärt sind. Wann kommt es zur Race Condition? A, B oder C? Kurze Überlegung, Sie sollten es direkt wissen. Okay, haben Sie es sich ausgesucht? Gut, wer ist für A? Wer ist für B? Ja, hervorragend. Und wer ist für C? Wunderbar. Ja. Okay, wunderbar. Okay, dann kann ich ja gleich die nächste Frage nachschieben. Was ist ein kritischer Abschnitt? Das sollten Sie jetzt auch wissen. Haben Sie es sich ausgesucht? Das sollten Sie inzwischen auch wissen. Also, wer ist für A? Wer ist für B? Wer ist für C? Einer? Wer ist für D? Wunderbar. Okay, ich glaube, das ist rübergekommen. Dann können wir zum eigentlichen Code gehen. Die Frage, wie ist das Ganze implementiert? Da gibt es nämlich auch ein paar Anmerkungen, die man wissen sollte. Also, ich habe mir mal Pseudocode gemacht. Typischerweise ist das der kritische Abschnitt und man ruft einfach nur ein P von S auf. Wie das in der Programmiersprache heißt, kommen wir noch drauf. Aber die Funktion ist ein P und das S muss auch mitgegeben sein. Beispielsweise kann man gucken, das ist ein Zähler, initial ist er 1 gesetzt und hier wird geguckt, ist er kleiner oder gleich 0, dann pass, das heißt, er kann weitergehen und er kommt hierhin, es zählt 1 runter, geht in den kritischen Abschnitt und hinterher zählt er wieder 1 hoch. Angenommen, das Ding ist, er hat 1 runtergezählt, der nächste Prozess kommt hier rein, der guckt nach, das war nicht 1, jetzt ist es 0, sagt, geht nicht. Pass heißt in diesem Fall, while s kleiner 0, kleiner gleich 0, es ist 0, also wird er ewig hier while warten. Irgendwann wird hier unten 1 hochgesetzt, dann ist die Bedingung nicht mehr erfüllt, das heißt, er kann jupp hier runter und geht auch rein. Damit können die sich synchronisieren. Jede parallele Aktivität, die da rein will, muss erstmal p von s ausführen und da wird geguckt, sind schon entsprechende drin, ja oder nein?
Irre ich mich oder ist die Einrückung da jetzt falsch bei while und das S muss noch auf einer Ebene sein, oder?
Nee, das ist jetzt ein Block drunter. Dieses while muss in Python sozusagen das nächste, was da drin ist, als nach rechts gemacht werden.
Aber das pass ist das einzige, was in der while.
Das pass ist in der while-Schleife drin. Weil das ist ein, der Block besteht aus while und pass. Es ist eins vorher, das ist vollkommen richtig. Es ist in diesem Fall ist es eins vorher vor while, da haben Sie recht. Wir müssen eins nach links rücken. Okay, Sie sind es einfach mal nach links gerückt. Oder das eins nach rechts gerückt, ist egal. Also im Prinzip wird das hier ausgeführt, bevor er rausgeht im kritischen Abschnitt. Und vorher muss er warten in dieser Schleife, bis die Bedingung erfüllt ist. Okay, das ist die Implementierung von so etwas. Interessant ist, sind die Probleme dabei. Es sind zwei Probleme. Erstens mal ist die Forderung, das Ganze muss ununterbrechbar sein, denn diese Wahlschlafe darf nicht mittendrin unterbrochen werden, sonst haben wir das gleiche Problem wie vorher, nur in grün. Das bringt es nicht. Das heißt, das muss ununterbrechbar sein, dieser kleine Abschnitt, ist nicht viel, muss ununterbrechbar sein. Dann wird garantiert, dass der große Abschnitt ununterbrechbar ist. Dieser kleine auch. Aber das Wichtige ist hier an dieser Stelle. Okay, das ist das Erste. Es gibt noch ein zweites Problem dabei. Das zweite Problem ist, der wartet und wartet und wartet. Das heißt, die Aktivität, der läuft und läuft und läuft und läuft. Und wenn er hohe Priorität hat, dann kann es sein, dass wenn hier jemand im kritischen Abschnitt ist und mit niederer Prio und der will ihn verlassen, um den mit hoher Priorität, der hier läuft und läuft, endlich zu erlösen, dann geht es nicht, weil der nie drankommt, weil er zu kleine Prio hat. Also läuft er und läuft er und läuft er in hoher Priorität und nichts passiert, blockiert. Das ist nicht besonders gut. Das heißt, die Fairness-Bedingung bei dieser Geschichte kann verletzt werden. Fairness heißt, dass es auch, wenn dass man den kritischen Abschnitt immer verlassen kann und dass nicht jemand unbegrenzt warten muss, sondern irgendwann mal erlöst wird. Das kann man nicht mehr garantieren. Wenn sowas hier läuft und läuft an einer Stelle, dann nennt sich das ein sogenanntes Spin-Lock. Spin-Lock, das Spinning Around im Englischen, das läuft sozusagen und der Schlock, das Schloss ist dabei. Das ist ein Schloss, implementiert dadurch, dass es immer hin und her läuft. Ein Spin-Lock. Üblicherweise ist sowas in Programm auf Benutzerebene nicht drin, aber Spinlocks existieren auf Betriebssystemebene. Windows zum Beispiel hat sowas drin und dann kann es massive Probleme geben, wenn das nicht garantiert ist, dass es irgendwann beendet wird. Okay, also dieser Code ist nicht optimal. Es gibt einen besseren Code. Der bessere Code sieht so aus. Die Idee ist folgende, wieder wie vorher, wir zählen mal runter und gucken nach. Wenn es kleiner als 0 ist, dann soll er sich mal in eine Warteschlange einhängen und einfach mal schlafen. Schlafen ist praktisch der Prozess oder der Thread, der nichts zu der dahin will, der muss halt einfach warten, aber er macht kein Spinlock. Er nimmt keine Aktivität weg, sondern er legt sich einfach schlafen. Super. Dann, wenn er dagegen, wenn das gleich 1 ist, das heißt, es ist 0, an dieser Stelle, dann geht er weiter und kann direkt ausführen. Umgekehrt, wenn wir V haben beim Erlösen, dann guckt er nach, gibt es jemanden, der in der Warteschlange hängt? Ja, dann hänge ich den mal aus und wecke ihn auf, setze den Wert 1 höher, nachdem er aufgeweckt ist, dann kann er nachgucken, okay, und dann kann er weitermachen. Mit anderen Worten, der Erste in der Warteschlange wird erlöst, der darf dann ausfahren und er selbst geht danach heraus. Das ist sozusagen der elegantere Code, der einfach nur das Schlafen einführt und damit das ewige Aktivitätswarten unterbindet und wesentlich effizienter ist für die Ressourcen vom Gesamtsystem. Gut. Damit haben wir ein Problem gelöst, nämlich den Spinlock. Das andere Problem der Ununterbrechbarkeit haben wir nicht gelöst. Das müssen wir noch lösen. Und dazu führen wir atomare Aktionen ein. Okay. Was ist das? Wieder ein Beispiel. Angenommen, Sie haben eine Geldtransaktion. Sie überweisen 2000 Euro. 2000 Euro werden abgebucht und zwar auf einen Empfänger 2000 Euro gutgeschrieben. Soweit, so gut. Normale Aktion. Jetzt, während die Überweisung läuft, das Netz tickert, schlägt der Blitz ein. Zack, das Ganze wird problematisch, bricht ab. Was passiert? Hier sind 2000 Euro abgebucht worden, hier sind keine 2000 Euro angekommen und die Bank wird Ihnen sagen, okay, wir haben kein Geld überwiesen, tut uns leid. Also, aber die 2000 Euro sind abgebucht. Wenn Sie das überweisen wollen, bitte überweisen Sie es nochmal. Dann kommt es auch an. Sie können sich leicht denken, eine Bank, die so etwas macht, die wird nicht viele Kunden behalten. Mit anderen Worten, sowas darf einfach nicht passieren. Diese Art von Computerabsturz und so weiter muss gesichert sein. Aus diesem Grunde gibt es sogenannte atomare Aktionen. Entweder die Abbuchung ist vollständig als abgebucht und aufgebucht worden oder nichts ist passiert. Dazwischen gibt es nichts. Entweder vollständige Transaktion oder gar keine. Angenommen, es wird mittendrin abgebrochen, dann muss gewährleistet sein, dass der Zustand wieder angenommen wird, der vor der Abbuchung gewesen ist. Ein Rollback. Dieses Rollback wird auf verschiedenen Ebenen implementiert in Softwaresystemen, aber das muss dabei sein. In anderen Worten, es muss die Atomizität der Transaktion gewährleistet sein. Sie muss ununterbrechbar sein. Entweder ganz oder gar nicht, aber dazwischen gibt es nichts. Das ist die entscheidende Nachricht. Wie kann man das implementieren? Nun, es gibt mehrere Möglichkeiten. Erstens, Interrupts ausschalten. Das ist eine ganz doofe Idee. Natürlich können Sie damit verhindern, dass ein anderer Prozess irgendwo dazwischen pfuscht. Ja, das ist richtig. Aber angenommen, es kommt ein Absturz, weil die Power weg ist, da gibt es normalerweise einen Notinterrupt und der rettet ganz schnell alle wichtigen Register und schreibt sie zurück in den wenigen Millisekunden, bevor die Power runtergegangen ist. Und dann beim Hochfahren nimmt er die alten Sachen und kann dann weitermachen. Das ist eine wichtige Geschichte. Also Interrupts ausschalten, da können Sie eine Menge Probleme mitkriegen. Sollte man nicht tun. Besser ist, Sie stellen atomare Instruktionen bereit. Was sind atomare Instruktionen? Nun, beispielsweise ein Fetch and Add. Wie funktioniert das? Sie rufen auf Fetch and Add, geben an einen Semaphor und einen Wert. Und dann geht das drauf, dass hier wird, dieser Zustand wird gespeichert, dieser Zustand hier wird neu angenommen, dazu noch der Wert und der Wert wird zurückgegeben. Sie bekommen also den Wert zurück, der vorher da gewesen ist. Sie können sich dann überlegen, was damit ist. Angenommen, der Wert war 1 und Sie addieren sozusagen eine minus 1, dann ist der Wert hinterher 0. Haben Sie eine 1 zurückbekommen, wissen Sie, jetzt habe ich gesperrt. Kriegen Sie eine minus 1 zurück, dann wissen Sie, hoppla, da war ja schon mal jemand, tut mir leid, ich muss warten. Aber die Abfrage, ob ich warten muss oder nicht, ist ununterbrechbar. Das ist der Sinn der Geschichte. So etwas Ähnliches gibt es auch binär, Test and Set. Das hier ist gedacht, dass Sie mehrere hochzählen, die Anzahl derjenigen, die im kritischen Abschnitt ist, können mehrere sein, aber nicht mehr als so und so viel. Und hier ist es nur ein einziger. Mit True und False arbeiten, dann kommen Sie auf das Gleiche raus. Test and Set. Diese beiden Instruktionen sind atomar deshalb, weil sie als Hardware-CPU-Instruktionen implementiert sind. Und alle Multiprozessor-CPUs haben sowas drin. Mit anderen Worten, wenn Sie diese Instruktion ausführen, dann muss es funktionieren, da kann nicht unterbrochen werden, weil die CPU es gar nicht zulässt. Es ist eine Instruktion, die vollständig ausgeführt wird oder gar nicht, das kann auch sein. Aber im Prinzip, die Instruktion wird nicht mittendrin unterbrochen. Sie ändern nichts und kriegen aber falsche Abfrageergebnisse. Das ist nicht drin. Okay. Ja, zur Abfrage, Beendigung, bevor ich auf Implementierung komme, das werde ich erst am nächsten Freitag tun, möchte ich Sie doch nochmal fragen, was Sie da gelernt haben. Was ist eine atomare Aktion? Gucken Sie doch mal nach, ob Sie Ihr Verständnis wiederfinden. Also, dann fragen wir doch mal, wer ist für A? Wer ist für B? Wer ist für C? Wer ist für D? Wow! Ich sehe schon, Sie suchen immer noch nach einer Atommüllendlagerstätte, aber seien Sie gewiss, die Aktivitäten können Sie damit nicht koordinieren. Und E? Gut. Also, es ist klar, A ist die richtige Antwort. Die Idee ist halt, entweder vollständig oder gar nicht. Und um das zu garantieren, ist das Beste, Sie gehen auf die allerunterste Ebene mit HW-Instruktionen. Sie können es in Ihrem eigenen Programm später nicht mehr sauber hinbekommen. Okay, das war alles, was ich für heute Ihnen erzählen wollte. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Wir sehen uns nächsten Freitag. Danke.